Die Vision alleine reicht dann nicht. Du brauchst Ausdauer, du brauchst das Feedback, du brauchst einen großen Mut zur Anpassung. Oft kommt man drauf, man muss doch alles ein bisschen anders machen. Du musst dann auch lernen, eben nicht alles selbst zu machen in einem kleinen Team, sondern eben das Umfeld, das Vertrauen aufzubauen und auch auf die richtigen Leute zu setzen und die mit ins Boot zu holen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaft kompakt. Mein Name ist Margit Skias und ich freue mich, heute Henry Merui, Co-Founder von Waterdrop, als Studiogast zu begrüßen. Henry, du wirst uns heute erzählen, wie Waterdrop von der ersten Produktidee bis zum globalen Rollout gewachsen ist und was es dazu braucht. Herzlich willkommen, Henry.
Hi, servus.
Lass uns gleich mit der ersten Frage starten, die sicher viele interessiert. Was als kleiner Tropfen begann, ist heute wirklich eine internationale Marke, die Millionen Menschen täglich zum Trinken inspiriert. Wie kamt ihr zu dieser Idee?
Also die Idee kam tatsächlich aus einer ganz einfachen Beobachtung. Viele Menschen trinken zu wenig Wasser, trinken dafür irgendwelche abgefüllten Zuckergetränke. Und auf einem Flug von Singapur nach Hongkong ist meinem Bruder gemeinsam mit unserer Mutter der Gedanke gekommen, warum es jetzt nicht was Einfaches gibt, was man ins Wasser reingibt, was gut schmeckt, gut tut und man in der Hosentasche auch dabei haben kann. Und der Gedanke war irgendwie so fesselnd, dass man geschaut hat und mein Bruder angefangen hat zu schauen, was gibt's da eigentlich draußen, und wir auch mitgeholfen haben, und da gab es dann gar nicht so viel. Und dann war die Antwort relativ klar, dann muss man es vielleicht auch einfach selber machen. Die Idee war von Anfang an die gleiche: etwas ins Wasser geben, zu einem guten Getränk machen, kein klassischer Softdrink, kein nicht voller irgendwelchen Zusatzstoffen. Und dieser Tropfen, den wir gestartet haben, den versuchen wir dann seit einigen Jahren in eine kleine Welle umzuwandeln.
Also dieser Tropfen war eure Vision. Die Welle ist eben diese Marke Brand Waterdrop. Was braucht es jetzt deiner Erfahrung nach wirklich Step by Step, um diese Vision in die Realität umzusetzen?
Also zuerst einmal braucht man vollste Überzeugung. Man darf nicht zweifeln, weil es zweifeln eh alle Leute um dich herum, an dir und allem, was man hört. Das heißt, du musst so einen eisernen Willen formen und musst bereit sein, wirklich alles auf diese Karte zu setzen. Für wie lange man das macht, das kann man selber entscheiden, aber wenn man das nur halb macht, wird es sehr, sehr schwer. So sind auch wir reingegangen. Wir sind ohne Plan B reingegangen. Das muss funktionieren. Haben die Jobs gekündigt, wir hatten gute Jobs und gesagt, es ist jetzt nur diese Richtung. Weil sobald man abkommt von dem, weil der Gegenwind wird immer stärker, vor allem am Anfang, da muss man einfach durch. Und das Zweite ist sicherlich, du brauchst dann Menschen um dich herum, denen du vertraust, die in vielen Belangen und hoffentlich immer besser sind als wie das, was du selber kennst und kannst, die dich fordern und die auch die Idee und die Vision teilen. Die Vision alleine reicht dann nicht. Du brauchst Ausdauer, du brauchst das Feedback, du brauchst einen großen Mut zur Anpassung. Oft kommt man drauf, man muss doch alles ein bisschen anders machen. Du musst dann auch lernen, eben nicht alles selbst zu machen in einem kleinen Team, sondern eben das Umfeld, das Vertrauen aufzubauen und auch auf die richtigen Leute zu setzen und die mit ins Boot zu holen. Ansonsten wäre es bei uns zumindest sehr schwer geworden.
Das kann ich mir vorstellen. Also eines der wesentlichen Punkte hast du ja eben gesagt, Mut und wirklich dran zu bleiben. Ich glaube, wenn man so eine Vision umsetzt, die dann ein Erfolg wird, zählt ja sicherlich auch das Scheitern eine wichtige Rolle. Was sind da so deine Erinnerungen? Welche Hürden waren für euch besonders schwer, die es zu überwinden galt? Und auf welche Meilensteine blickst du gerne zurück? Also wo es gezeigt hat, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich auch das Scheitern mit einzukalkulieren.
Wir waren von Anfang an eine Produktfirma, das heißt, wir haben nicht jetzt einfach etwas lanciert und haben etwas repliziert, sondern die schwierigste Aufgabe war eigentlich de facto anfangs ohne Mittel, nur mit Herzblut, den richtigen Leuten herum und den ersten Fundings, die man hat, Partner zu überzeugen, um gemeinsam ein Produkt zu entwickeln. Das hat eben knapp 2 Jahre gedauert, um eigentlich das erste Produkt auf die Straße zu bekommen. Und das war oft ganz kurz vorm Scheitern, hat doch oft gescheitert, aber wir haben immer wieder neu probiert und die ganze Industrie hat uns gesagt, das kann man so nicht machen, das kann man so nicht machen. Und am Ende ist es gegangen. Das war sicherlich die größte Hürde, sonst würden wir heute gar nicht da sitzen. Dann überhaupt darüber nachzudenken, wie kommt dieses Produkt jetzt in den Markt? Wir haben mit dem Online-Shop begonnen. Ein Riesenschritt war auch von uns, dass wir sehr früh gesagt haben, das Produkt muss man probieren, lass uns einen Store aufmachen. Es klingt jetzt so banal, es war ein Pop-up-Geschäft, aber dieses Pop-up-Geschäft hat für uns den Weg geebnet in den, man sagt so schön, Multi-Channel. Sprich, wir waren dann online und dann offline und es hat dann auch den Weg geebnet, dass wir früher oder später dann in den Handel gegangen sind. Plötzlich haben wir eine neue Art und Weise, Getränke zu verkaufen und eine Value Chain aufzubauen, die es eigentlich so nicht gab. Und die hat sich bis heute durchgezogen und hätten wir den Mut nicht gehabt, wäre das sicherlich so nicht passiert. Und entlang des Weges kommen natürlich viele Hürden, vor allem in jungen Startups, aber es wird später auch nur. Es wird größer, aber es ist der Stress kann der gleiche bleiben, wenn es zum Beispiel um Finanzierungen geht. Vor allem in den ersten 2, 3 Jahren, wenn man jetzt noch keine echten oder relevanten Umsätze hat und es nur um Produktentwicklung geht und Aufbau, ist man sowohl dabei, eine echte Firma aufzubauen, aber gleichzeitig muss das ganze Projekt finanziert werden. Das heißt natürlich, man kann Mittel selber reingeben, aber man braucht vor allem auch dann Investoren. Und diese Balance, die richtigen Partner reinzuholen, während man die Firma aufbaut, ist ein irrsinniger, ich würde mal sagen, eine irrsinnig anstrengende Aufgabe. Und das war sicherlich einer der schwierigsten Dinge. Wenn du dann mal am Markt bist, Umsätze hast, dich finanzieren kannst, dann ist die Geschichte viel leichter zu verstehen. Und dann kann auch jeder das Potenzial sehen. Wir haben dann natürlich versucht, die Brand auch sehr schnell zu beschleunigen, haben dann neue Partner gewonnen. Schöne Momente und Meilensteine waren sicherlich, als wir Investoren begrüßt haben, wie der Novak Djokovic, mit dem wir am Times Square aktiviert haben in New York oder unser Einstieg dann bei der ATP-Tour und alles, wo wir immer die Entscheidung getroffen haben, früh auf die Marke zu ersetzen, waren immer richtige und wichtige Meilensteine. Nicht immer nur auf Produkt oder Performance-Marketing, sondern das, was Waterdrop eigentlich ausmacht, Haltung, Design, Nachhaltigkeit und das hat uns dann auch sehr schnell international die Türen geöffnet und so sind wir dann auch vorangegangen.
Mehr Wasser trinken und dabei weniger Plastikmüll zu erzeugen, ist ja mitunter ein Credo von euch. Wie verbindet man Erfolg mit nachhaltigem Handeln?
Bei uns ist Nachhaltigkeit keine Abteilung, sondern es ist in der DNA vom Produkt. Die gesamte Idee zur Firma entsteht aus diesen Gedanken, die Industrie neu zu denken und nachhaltiger zu machen. Das heißt, es ist Teil der Produkt-DNA, damit auch Teil der Brand-DNA und damit muss man, also geht es nicht darum, grün zu wirken, sondern es einfach zu machen. Weniger Zucker, weniger Plastikflaschen, minimale Logistikwege. Klar ist natürlich, wenn du wächst, kommen Kompromisse. Du musst Entscheidungen treffen, die vielleicht schwieriger sind und genau da muss man eben die Haltung zeigen. Und wir glauben, dass man beides schaffen kann, Performance und Prinzipien. Und wenn das nicht aufgeht, dann ist es oft nicht der richtige Schritt. Und Konsumenten und Konsumentinnen sehen das auch und die wollen mittlerweile auch verstehen, warum die Firma existiert und nicht, dass sie existiert und was sie tut. Und ich glaube, das ist ein essentieller Bestandteil für alle neuen Companies, vor allem im Konsumgüterbereich, die heutzutage entstehen. Wenn es da keinen, unter Anführungszeichen, gesellschaftlichen Nutzen auch gibt, wird es oft schwieriger oder ist oft trendiger, nur, also trendiger im Sinne von, dass es kommt und dass es auch wieder geht. Wenn man langlebig was erschaffen will, glaube ich, muss das Teil der DNA sein.
Du wirst beim Jungunternehmertag auch darüber sprechen, also was du Gründerinnen und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtest. Da geht es um Tools, um Plattformen und Methoden. Vielleicht kannst du das Thema jetzt kurz anreißen. Welche Tools, welche Plattformen sind besonders wichtig?
Also zuerst einmal ein Tool, das man auch im Alltag gut brauchen kann. Zuhören, echt zuhören. Von deiner eigenen Community, von Kunden, von Partnern, von Kolleginnen, von Kollegen. Wirklich versuchen, den maximalen Kontext aufzunehmen auf das, was man versucht zu schaffen. Aber, jetzt kommt der Caveat, man muss auch als junge Gründerin oder Gründer oft verstehen, wann man nicht zuhört, weil viele Dinge, die man versucht zu machen, sind irrational. Sprich, rein statistisch, wenn man davon ausgeht, dass 97% der Firmen es nicht schaffen nach den ersten 5 Jahren, dann muss man irgendwie auch weghören können, weil man muss daran fest glauben, dass man zu diesen 3% gehört, die dann auch wirklich was Signifikantes erschaffen können. Weil ansonsten ist es immer sehr leicht. Aber man muss wissen, man muss den Kontext kennen, man muss verstehen, worauf man sich einlässt. Und ich glaube, das Zuhören ist ein Riesenschlüssel. Zweitens ist Geschwindigkeit vor Perfektion in einer jungen Phase das A und O. Ich sehe viele, die vom Typ oft her einen perfektionistischen Ansatz haben, weil sie das von anderen Bereichen kennen und Monate in Strategien stecken und dann vielleicht zu spät am Markt sind oder der Konkurrent kommt. Und ich glaube, oft dahinter so ein bisschen eine Angst, dass man nicht mit dem Besten rausgeht, was man erschaffen konnte. Wir halten uns da, haben uns oft an ein Zitat gehalten. Ich glaube, es war Reid Hoffman, LinkedIn, der gesagt hat, wenn es dir nicht peinlich ist, was du am Anfang gelauncht hast, dann hast du wahrscheinlich zu spät gelauncht. Uns war sicherlich viele Dinge peinlich am Anfang, aber wir waren draußen und wir hatten dann zum Punkt 1 zurück auf einmal Leute, die uns was ein Feedback gegeben haben. Wir hatten eine Community, wir hatten Kollegen, wir hatten einen Partner. All das ist dann reingekommen und wir konnten die Dinge besser machen. Und das Dritte, was ich sagen würde, ist Branding. Großartige Brand im Konsumgüterbereich zum Beispiel startet immer mit einem sehr guten Produkt. Aber Produkte werden irgendwann vergleichbarer und Marken, die bleiben. Und für uns war klar, wir bauen ein innovatives Produkt, aber wir bauen auch eine Brand drauf, die noch viel wichtiger wird für die Firma, als wie jetzt vielleicht das, was am Markt auch draußen ist. Das mag in anderen Bereichen ganz anders sein, im Tech-Bereich oder in einem anderen Bereich, aber im Konsumgüterbereich war das sicherlich einer der Dinge, die für uns sehr wichtig war. Darum, obwohl wir gar nicht in USA oder irgendwo im Ausland unterwegs waren, war alles aufgesetzt, auf eine internationale Marke zu bauen. Der Name, wie wir aufgetreten sind, die Produkte, die Positionierungen, die Wertschöpfungskette, also es war alles so gemacht, dass es eine internationale Marke werden kann. Das war für uns tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das würde ich auch jedem so empfehlen.
Was zeichnet jetzt so euer Produkt aus? Was macht den großen USP aus? Und was war euer erstes Produkt?
Also unser Produkt ist im Grunde sehr, sehr simpel. Wir haben Frucht- und Pflanzenextrakte komprimiert in einen kleinen Würfel. Es klingt einfach, aber es ist richtig schwer, einen Würfel zu machen mit dieser Art von Ingredients, weil wenn man nur 1% in der Rezeptur verändert, funktioniert gar nichts. Das Produkt kann man sehr leicht oder den Microdrink, wie wir nennen, einfach in jede Flasche reingeben, passt in jeden Flaschenhals, fällt am Boden vom Wasser und verwandelt das Wasser in ein gut schmeckendes Erfrischungsgetränk mit verschiedenen Funktionalitäten, sei es Vitamine, Koffein, Elektrolyte. Je nachdem, was ich eben über den Tag lang in meiner Hydration Journey, wie wir sagen, auch brauche. Dadurch, dass es so klein ist, kann ich es überall hin mitnehmen. Ich habe mein Lieblingsgetränk in der Hosentasche und
Was ist
kann
das? Also, was ist jetzt dein Lieblingsgetränk?
mein Lieblingsgetränk im Moment ist der Microdrink Orange.
Orange, okay.
Und den kann ich überall hin mitnehmen. Die kommen bei uns in solchen Packungen, in solchen 12er-Packungen. Und ich kann dabei Verzicht nehmen auf unnötigen Zucker, auf Plastikflaschen, weil mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Orte, an denen man seine Flasche wieder auffüllen kann, in jedem Büro, in Österreich sowieso, allein in den Städten gibt es hunderte und tausende Wasserstationen überall und genau auf das setzen wir auf diesen Trend, nur das zu konsumieren, was auch notwendig ist oder dann noch Sinn macht und nicht irgendwie unnötig das Umfeld zu belasten durch, weil es sehr convenient ist. Man kann selber entscheiden, ob man es mit Stillwasser trinkt, mit karbonisiertem Wasser. Jeder Würfel ist ein bisschen unterschiedlich vom Geschmacksprofil her. Jetzt kann man einen Eistee zum Beispiel trinken oder mit Elektrolyte, die werden andere Eigenschaften haben. Und unser Ansatz ist auch, dass man selber entscheidet, mit wie viel Wasser man das Getränk trinken möchte. Manchmal möchte man vielleicht ein bisschen was Leichteres, manchmal ein bisschen intensiver. Das ist für uns sehr wichtig und das ist auch der Teil, der das, ich sag mal, personalisierbar macht, das Getränk.
In welchen Ländern seid ihr vertreten und wie viele Stores gibt es mittlerweile?
Wir sind sozusagen auf drei Kontinenten tätig. Unser Hauptfokus ist im Moment in Europa. Da sind wir am verbreitesten. In der Dachregion Frankreich, UK, Italien, Benelux, sehr wichtige Region für uns. Und in den USA haben wir den Markteintritt gestartet. Das wird sicher langfristig einer der wichtigsten Märkte für uns. Ist aber auch ein sehr langfristiger Markt, in den man investieren muss. Und dann haben wir eben noch schon bereits in Australien, auch aufgrund der Australian Open, wo wir Partner sind, gestartet und einen kleinen Satelliten auch in Japan. Das heißt, wir bringen die Waterdrop-Mission schon in die Welt. Wir bleiben auf dem Kurs dran, mehr Menschen zum Wassertrinken inspirieren, auf Plastikflaschen zu verzichten und gute Produkte zu entwickeln und dementsprechend auch dieses Ökosystem an Trinken, so wie wir es nennen, zu erschaffen. Und dazu gehören die Flaschen, dazu gehören die Drops, dazu gehört unsere Hydration Tracking App, wo man selber messen kann, wie viel man trinkt, weil die meisten Menschen trinken tatsächlich zu wenig, sind chronisch dehydriert. Und da geht es gar nicht darum, auch einen von unseren Drops zu trinken, sondern wenn die Menschen nur Wasser trinken und eine nachhaltige Flasche benutzen, ist es schon sehr, sehr super und wir sind unserem Ziel einen Schritt näher.
Zum Abschluss, Henry, möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ganz sicher viele Gründerinnen inspiriert. Wie wichtig ist neben diesen ganzen Produktbenefits, Branding, Marketing, die Story hinter dem Produkt? Und auch, glaube ich, dieser gesundheitliche Aspekt, Wasser zu trinken.
Ich würde sagen, die Story ist alles. Menschen wollen oft nicht nur ein Produkt, sie wollen auch wissen, warum es existiert und was es mit ihnen zu tun hat oder zu tun haben kann. Die Story darf kein Werbeslogan sein, die muss echt sein. Wir wollten von Anfang an Wasser trinken prominenter machen, aufwerten, besser machen, weniger Plastik und etwas schaffen, worauf man stolz ist, wenn man es in der Hand hat, mitnimmt und konsumiert. Natürlich auch als Firma, aber auch als Konsument. Und da ist eigentlich die Anknüpfung zur Marke schon sehr spannend. Und die Authentizität gepaart mit guter Kommunikation hat Waterdrop sicherlich auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Es muss auch den Zeitgeist treffen. Und wenn der Zeitgeist in diese Richtung geht und jetzt in dem Fall nachhaltigerer Konsum, personalisierbar, andere Vertriebskanäle, viel mehr digital und Social Media dabei wieder, dann kann man eine Formel aufsetzen, die für eine Firma oder eine junge Gründung sehr gut funktionieren kann. Nicht, dass das das Erfolgsrezept ist, aber die Welt hat sich auch verändert. Transparenz ist zum Glück überall, vor allem durch Social Media, durch Online, durch AI. Jeder kann alles über jede Firma de facto erfahren. Und die Konsumenten und Konsumentinnen interessieren sich auch dafür. Und vor allem bei Neugründungen, vielleicht oft weniger bei Bestandsfirmen als bei Neugründungen, da wird ganz genau hingeschaut und die Leute wollen wissen, ob sie nicht nur das Produkt konsumieren möchten, sondern auch hinter dieser Firma stehen können. Da ist die Story sehr, sehr wichtig und wofür die Firma auch steht. Und das ist vielleicht nicht im ersten Moment das Allerwichtigste, wenn man jetzt ein neues Produkt versucht zu entwickeln. Aber man sollte sich sehr früh darüber Gedanken machen, warum man existiert, was man für eine Rolle spielt und wie man auch wahrgenommen wird für die Menschen da draußen.
Sicherlich nicht nur für die Menschen da draußen, Konsumenten, sondern auch für Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile?
Also es sind jetzt rund um den Globus schon ein paar hundert, auch vor allem durch unsere eigenen Stores. Das heißt, in den 45 Waterdrop Stores wird man viele Kolleginnen und Kollegen treffen. Wir sind hier in Österreich, haben wir unseren Hauptsitz in Wien mit über 100 Leuten in Wien und dann eben verteilt auch in den Bundesländern. Und dann haben wir in den verschiedenen Ländern noch Teams und da sind wir auch besonders stolz drauf und war sicherlich einer der größten Meilensteine, die eigene Produktion. Die wir auch betreiben. Also Waterdrop gibt es nur einmal. Es gibt keinen zweiten, der das kann oder produzieren kann. Wir produzieren in Deutschland, da ist unser Standort. Das heißt, alle Drops werden in Deutschland produziert. Durch das, dass sie sehr klein sind, können wir dort eigentlich sehr CO2-effizient die Drops in die ganze Welt bringen.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, lieber Henry, für dieses inspirierende Gespräch und deine spannenden Einblicke in die Welt von Waterdrop, die du am 16. Oktober beim Jungunternehmertag in der Red Bull Arena weiter ausführen wirst. Mein Name ist Margit Skias und ich freue mich, wenn wir uns bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Wirtschaft kompakt wiederhören. Bis dahin eine feine Zeit.